KI lebt von ganz vielen Daten, die eingespielt werden. Und das ist auch so dieses große Risiko, dass wir sehen, dass ich auch da tagtäglich wirklich in Unternehmen sehe, wo Leute sagen, ich verwende jetzt KI radikal, wird super effizient. Was hier ganz oft fehlt, ist diese menschliche Komponente, die Komponente der Zusammenarbeit, der Verbesserung der Zusammenarbeit und des Outputs auf einem ganz anderen Level.
Willkommen zum heutigen TPG-Podcast und nicht vergessen, den Abo-Button drücken und uns gerne einen Kommentar hinterlassen. Herzlich willkommen zu einer neuen TPG-Podcast-Episode. Heute spreche ich mit Wolfgang Habison und Peter Buchers von PMCC Consulting. Beide sind Trainer, Berater und Coach mit über 15 Jahren Erfahrung in Projekt- und Prozessmanagement sowie Sozialkompetenztrainings. Gemeinsam widmen wir uns heute einem Thema, das die Zukunft der Projektarbeit prägt: KI-Kompetenz im Projektalltag. Wolfgang und Peter haben bei PMCC den KI-Kompass entwickelt, ein Seminarformat, das anhand von KI-Essentials, Use-Case-Entwicklung, Tools für Planung, Steuerung und Führung sowie ethischen und datenschutzrechtlichen Aspekten zeigt, wie man KI-Projektarbeit smarter, effizienter und nachhaltiger machen kann. In der heutigen Episode stellen wir uns die Frage, wo liegen die echten Mehrwerte für Projektmanagerinnen, welche Stolpersteine gilt es zu kennen und vor allem, wie bringt man KI praktisch in den Projektalltag? Hallo Wolfgang, hallo Peter, schön, dass ihr heute dabei seid.
Guten Morgen, Tina.
Hallo Tina, freut uns.
Ehe wir einsteigen in euer Seminar, das ihr aufgebaut habt, nochmal eine ganz allgemeine Frage, wo denn aus eurer Sicht die größten Potenziale da liegen bei KI im Projektmanagement, also gerade im Alltag von PMOs oder der Projektleitung?
Das sind drei große Bereiche, in denen KI sehr gut im Projektalltag verwendet werden kann. Das eine ist Automatisierung, das zweite ist Erweiterung, Augmentation und das dritte ist Optimierung. Das sind natürlich Dinge, die man immer in den entsprechenden Kontexten sehen muss, aber das sind so die grundlegenden Dinge. Auf der einen Seite kann man Abläufe automatisieren, kann man natürlich auch die Effizienzen erhöhen. Man kann augmentieren im Sinne von erweitern, Sparringpartner, Idea Generation, Brainstorming und man kann natürlich auch optimieren im Sinne von vorhandene Dokumente einmal durchlaufen lassen, nach gewissen Kriterien screenen lassen und hier relativ schnell zu einem besseren Ergebnis kommen.
Deckt ihr ja auch thematisch ab in eurem Seminar, wo lauern denn da die Risiken, Datenschutzsicherheit, ethische Bedenken, wie behandelt ihr das zum Beispiel im Seminar jetzt, weil das sind ja große Themen, die wichtig sind für KI.
Ganz richtig, Tina. Das sind riesengroße Themen. Ich würde sagen, der Priorisierung nach dieser Themen steht ganz oben das Datenschutzthema. Und das streichen wir auch ganz deutlich hervor in unseren Seminaren, geben hier einen allgemeinen Überblick, was die kritischen Themen sind. Also zum Beispiel Anonymisierung von Daten, spezifischer Daten, aber auch werden meine Daten zu Trainingszwecken dann in dem Modell weiterverwendet, was ich ja unterschiedlich je Anbieter herausstellt, aber auch noch Abo-Modell, was ich hier habe. Das ist das erste große Thema. Das zweite große Thema, das wir natürlich haben, ist dann der Einsatz. Kann das so eingesetzt werden im Unternehmen? Was sind technische Barrieren? Und dann haben wir noch ein ganz großes Thema, nämlich das Moralische bis hin zur Kreativität. Nämlich moralisch in dem Sinn, ein KI-Modell wird ja trainiert. Und auf welchen Daten basierend wird dieses Modell trainiert? Und wenn ich hier dann gewisse Dinge eingebe, können die teilweise falsch sein. Man spricht ja von Halluzination der KI. Mhm. Aber sie können auch sehr sublim verformt sein in eine politische Richtung. Und da muss ich mich klar damit auseinandersetzen. Denn wenn jetzt zum Beispiel meine KI auf Reddit viel trainiert worden ist, dann werde ich hier politische Strömungen von Reddit ganz stark sehen. Oder auch der Anbieter des Modells hat interveniert, um gewisse Tendenzen des Modells zu modifizieren. Das muss ich wissen. Und dann ein Aspekt des Moralischen ist auch, wie möchte ich mit meinen Leuten umgehen, wenn ich KI benutze? Wer sind die Adressaten von Content, den ich über KI produziere? Was bedeutet meine menschliche Kreativität noch? Lasse ich mich gänzlich ersetzen durch KI oder bin ich ja schon noch ein Mensch, der es in der Hand hat und der sich hier, wie der Wolfgang gesagt hat, augmentieren lässt? Oder lasse ich mich ersetzen?
Und das ist natürlich ein ganz wesentlicher Aspekt, Peter, danke, wo wir dann auch organisatorisch ansetzen. Und das ist noch nicht überall angekommen, ich sage es mal diplomatisch so. KI ist Führungsaufgabe, KI ist Sache des Managements. Es kann nicht sein, was wir leider immer wieder auch sehen, dass dann einfach eine Software freigegeben wird, dann gibt es ein paar Schulungen, Mitarbeiter werden dann in Kurse gesetzt und die Führung hält sich hier ganz nobel heraus und es werden keine dementsprechenden Leitlinien, also ich will jetzt nicht sagen irgendwelche moralischen, aber so Manifeste könnte man durchaus sagen, ja, wie wollen wir damit umgehen? Und auch das ist eine Sache des Mindsets bzw. der Haltung, würde ich fast sagen, und dann hören wir auch schon auf mit dem großen Thema, dass man hier angreifen muss, weil es wird uns nicht erspart bleiben, das Thema zu umreißen und eine ganz klare Position dazu zu nehmen. Ganz kurz vielleicht noch ein Kollege von mir, der letztens in New York war bei einer Konferenz, hat gesagt, dass die Amerikaner hier rein rechtlich viel weniger Bedenken haben als die Europäer. Und Zitat, Wolfgang Eder hat gesagt, es kann sein, dass hier Pfadabhängigkeiten entstehen, die wir nicht mehr rückgängig machen können. Und das sollten wir in Europa, das machen wir mit dem EU-AI-Act ohnehin schon, aber das sollten wir in Europa immer berücksichtigen, dass hier kein Wildwuchs entsteht, keine Schatten-KI, derer wir nicht mehr Herr werden.
Ist es denn möglich überhaupt? Weil ich meine, es vermischt sich doch dann auch irgendwie irgendwann, oder? Oder ist es dann, kann man es wirklich so klar trennen, die Systeme voneinander? Also dass dann wirklich nichts rüber schwappt?
Naja, das ist so ähnlich wie in einer Beziehung. Man bringt dem anderen Vertrauen gegenüber, man einigt sich auf gewisse Spielregeln und im Endeffekt gibt es immer Möglichkeiten, diese Spielregeln zu umgehen. Aber das heißt nicht, dass nur weil es jetzt, wie du gesagt hast, drüber schwappt, dass wir nicht prinzipiell uns mit der Thematik beschäftigen müssen. Deswegen, also ich vergleiche es oft auch mit einem Gartenzaun. Es gibt viele Zäune, da kann ich ganz locker drüber springen und tue es trotzdem nicht, weil er da ist.
Mhm. Ja, weil du gesagt hast, ethische Bedenken auch, es ist teilweise eben auch politisch gefärbt oder auch geschlechterspezifisch gefärbt. Also ja. Was kann ich denn konkret tun, wenn ich jetzt entdecke, dass mir jetzt die KI andere Ergebnisse ausspuckt wie meinem männlichen Kollegen zum Beispiel? Also gibt es da denn überhaupt was man dann tun kann? Habt ihr da einen Tipp in eurem Seminar für die Leute?
Regelmäßig den Kopf einschalten und hinterfragen. Das ist zwar kein One-Fits-All-Approach, aber es hilft auf jeden Fall, dass ich hier nochmal alles prüfe. Ich kann mich erinnern, meine allererste Abfrage 2022 war, was ist denn der schnellste Meeressäuger? Das Ergebnis war der Turmfalke. Zufällig habe ich gewusst, dass ein Turmfalke ist und dass der doch Eier legt. Aber da hat es begonnen und selbst heute, jetzt gleich, wie ich zum Wolfgang gefahren bin, heute in der Früh, wollte ich schnell bei einer Bäckerei vorbeischauen, was einkaufen und sag mir den nächsten Bäcker. Und das hat mich zum Dr. Bäcker geführt, der Psychologe. 4,9 Sterne auf Google Maps. Also sicherlich ein guter Bäcker, aber nicht die Bäckerei, die ich haben wollte. Also rechtzeitig hinterfragen und wirklich doppelt prüfen, auch mit Kollegen drüber sprechen. Und das ist schon noch ein Ansatz, den ich wirklich unterstreichen möchte, in welche Richtung es laufen könnte. Denn wenn wir sagen, wir haben hier KI, wir wollen das einsetzen in unserem Unternehmen, wir können weniger Leute dafür verwenden, für unsere täglichen Aktivitäten, wir werden effizienter, wir können unsere Belegschaft reduzieren. Irgendwann mal kommt der Punkt, wo wir die Belegschaft so stark reduzieren, dass wir eigentlich Kernwissen unseres Unternehmens gar nicht mehr haben und in der Zukunft auch nicht mehr weitergeben können. Mhm. Das ist eine ganz große Gefahr, die jetzt natürlich noch nicht so ganz sich abzeichnet, aber ein reales Risiko darstellt. Und ein erstes Anzeichen davon ist, dass wenn ich im Unternehmen nicht mehr mit Kollegen drüber spreche, über die Ergebnisse, die ich über KI reinbekomme, oder die selbst genug hinterfrage.
Mhm. Human in the Loop. Das ist der Grundsatz, das wird ja auch mit den Transparenzpflichten des EU-AI-Acts geboten, dass wir hier angeben müssen, was von KI kommt und was nicht. Aber das, was du gesagt hast, Peter, den Kopf einschalten und Human in the Loop ist ganz wichtig. Ich würde noch einen, also wir geben noch einen Tipp bei unseren Seminaren oder bei unseren Beratungen dazu, die KI wirklich auch, neuhochdeutsch sagt man, glaube ich, challengen, die KI herauszufordern. Ich habe letztens der KI geschrieben, das ist wohl das Dümmste, was ich je gehört habe. Ich werde auf diesem Niveau nicht mehr mit dir konversieren. Und dann sagt die KI zu mir tatsächlich, ich werde mich jetzt zurückziehen. Mhm. Da kann man nämlich sehr schön auch den Algorithmus ein bisschen in der Kommunikation hinterfragen. Und ja, wir anthropomorphisieren die KI. Und das ist schon, und das ist dieses Unheimliche, dass bei einem heißen sie Chatty, beim anderen heißen sie
Soul.
Soul, haben wir auch mal einen Abend gehabt. Und da muss man aufpassen, dass man nicht glaubt, dass da wirklich Person kann man nicht sagen, jemand mit Bedürfnissen und mit Emotionen dahinter steckt, das ist es nicht, das ist ein Algorithmus. Mhm. Also insofern machen wir auch bei unseren Seminaren am Anfang immer das chinesische Zimmer, das ist ein Gedankenexperiment nach Searle, um zu zeigen, wir kommunizieren hier mit einer Maschine, mit allen Implikationen. Und insofern ist das, finde ich, ganz, ganz wichtig, eben wie gesagt, was ich vorher gesagt habe, auch bei der Führung anzusetzen und dieses Mindset im Unternehmen zu etablieren. Ich meine, ist ja nichts anderes. Agilität war vor einigen Jahren sehr, sehr en vogue. Auch hier, wir beim agilen Baum haben wir als Wurzeln immer Mindset und dann kommen erst die Prinzipien und dann kommen die Techniken. Ich würde es bei KI genauso sehen. Mhm. Mindset, Prinzipien, Techniken.
Ja, viele kümmern sich ja erstmal nur um die Tools, ne? Und alles andere kommt dann irgendwie vielleicht so on the fly nebenbei oder gar nicht. Also das ist schon wichtig, das zu betonen, denke ich.
Genau.
Genau, jetzt gehen wir gleich auf euren KI-Kompass ein. Eine Frage nur noch vorweg. Also wie viel Sinn macht es denn, wenn jetzt, sagen wir mal, mein Unternehmen hier noch keine Strategie hat, ChatGPT oder ähnliche Tools im Unternehmenskontext halt ohne sensible Daten natürlich zu verwenden? Also welche Hinweise gibst du da Seminarteilnehmern oder ihr im Hinblick auf Unternehmensrichtlinien und so weiter? Also wie kann ich mich da korrekt verhalten?
Das ist natürlich auch eine sehr gute Frage. Es ist durchaus sinnvoll, auch KIs oder Large Language Models im offenen Bereich, nicht in der Bezahlversion, zu verwenden, weil ich halt hier mehrere Möglichkeiten habe. Also zum Beispiel ChatGPT gibt es ein kleines Häkchen, das kann ich auch in der Nicht-Bezahlversion anhaken und dann wird es nicht zum Trainieren, meine Inputs werden nicht zum Trainieren weiterverwendet. Das findet man in den Einstellungen, das zeigen wir immer her. Also das geht relativ leicht, man kann einen provisorischen Chat aufmachen, das heißt, es werden zwar die entsprechenden Inhalte dann im Thread beim nächsten Mal nicht weiterverwendet, aber auch das ist dann quasi sowas wie ein Inkognito-Fenster, glaube ich, nennt man das, wenn man deinen Browser aufmacht. Also das geht sehr gut, man sollte es halt nur wissen, ne? Das ist wieder Kompetenz. Das Zweite ist, man kann natürlich generisch und anonymisiert sehr gut konversieren mit der Maschine. Also wenn man zum Beispiel, wir machen das im Modul 3 dann bei den Social Skills, wenn man dann eine Team-Moderation oder einen Konflikt in der Mediation vorbereiten möchte, ja, dann nimmt man halt einfach irgendwelche anonymen Namen und versucht hier, anonymer Name ist gut, also man nennt keinen Namen oder man macht es anonymisiert und gibt einfach das Szenario ein, weil die KI natürlich hier millionenfache Token und Kombinationen kennt und mir schon helfen kann, auch anonym. Also das ist durchaus von Vorteil. Wenn man dann im Projektmanagement oder das Thema heißt ja KI im Projektalltag, wenn man im Projektalltag diese Effizienzsteigerungen haben möchte und mit Daten des Unternehmens, mit Daten des Projekts oder von anderen alten Projekten arbeitet, dann muss man sehr wohl aufpassen, dass man das quasi eine On-Premise-Lösung ist, dass da nichts rausgeht. Das ist dann wieder eine Frage von Datenschutz. Da müssen wieder die IT-Beauftragten, die Datenschutzbeauftragten dabei sein. Das machen wir natürlich dann auch. Ist immer die Frage, was möchte ich mit der KI erreichen, beziehungsweise was ist denn mein Ziel? Und im Endeffekt, da sind wir wieder ganz klassisch beim Projektmanagement. Auch diese Einführung von KI in meinen Projektalltag ist ein, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen lapidar, ist ein Change-Projekt. Mhm. Und das begleiten wir auch. Also da sind wir auf der einen Seite im klassischen Projektmanagement und KI-Einführung ist halt der Inhalt des Projekts. Mhm. Aber wir haben dann genauso einen Zieleplan, wir haben dann genauso einen Projektstrukturplan, wir haben genauso einen Gantt-Chart, wir haben genauso eine Projektorganisation, wir haben genauso ein Budget, wir haben genauso Arbeitspakete etc. etc. Nur ist halt KI der Content.
Mhm. Ja, jetzt gehen wir aber rein in euren KI-Kompass. Also was euch motiviert hat, war klar, also dass man einfach die Herausforderung, dass ihr den Leuten helft bei dieser wichtigen Aufgabe, die ja um die man ja gar nicht mehr rumkommt, zu helfen. Oder gibt's noch andere Motivatoren, die euch da getriggert haben, diesen KI-Kompass aufzusetzen?
Na, das erste war sicher ganz oben auf der Liste, Effizienzsteigerungen. Du musst dir das so vorstellen, Projektleiter sind ja oft sehr inhaltlich verankert. Wir beraten viele Unternehmen oder sind auch im Coaching von vielen Unternehmen, wo die Projektleiter gleichzeitig auch die Experten sind. Also die sind in einer Doppelrolle de facto. Und die wollen natürlich ein großes Unternehmen, ich nenne jetzt keinen Namen, aber es ist ein großes Forschungsunternehmen in Österreich, nicht die Universität, die haben also wirklich super ausgebildete und professionelle Wissenschaftler und Forscher, und die bekommen aber auch die Rolle des Projektleiters, ich sage mal salopp, umgehängt, weil natürlich der Kunde mit den Experten sprechen möchte und nicht mit einem Projektmanagement-Fuzzi, wenn ich zu uns so sagen darf. Das heißt, die müssen das Projektmanagement wirklich schön flach halten, den Ball flach halten, weil sie wollen sich natürlich auf ihren Content konzentrieren. Und da können sie natürlich, sei es Protokollerstellung, sei es Berichterstellung, sei es Planung, können sie sich mit KI sehr, sehr gut helfen lassen. Das ist das eine. Das war die Motivation, hier die Projektmanagementkosten von, man sagt so, geht 15%, vielleicht bei Pilotprojekten 20%, Budget fürs Projektmanagement wirklich runterzufahren auf gut ist 5%. Das soll jetzt unsere Profession oder das soll jetzt unseren Berufsstand um Gottes Willen nicht desavouieren, aber wir müssen natürlich auch immer schauen, inwieweit ist es unsere Rolle des Projektmanagers legitimiert durch das, was es bringt. Und das kann mit der KI verbessert werden. Das ist die eine Motivation gewesen. Die andere Motivation, die Innovation oder das innovative Arbeiten, das verbindet den Peter und mich schon seit Jahren. Also wir versuchen immer wieder neue Dinge zu machen, einfach weil es uns Spaß macht. Ja, nicht immer dasselbe, und diese Neugierde an neuen Möglichkeiten und auch natürlich diese Begeisterung, wo ich vorher gesagt habe, es ist ein bisschen unheimlich, aber unheimlich ist, hat ja auch irgendetwas Faszinierendes. Und das treibt uns auch schon voran.
Naja, und ich glaube auch, weil ihr seid ja hier da ganz tief im Projektmanagement, also mit PNCC Consulting unterwegs, und es wird das Projektmanagement ja massiv beeinflussen, also gerade den Alltag. Ja, also KI ist ja eigentlich, wird Einzug halten und wird auch das Projektmanagement verändern oder die Schwerpunkte des Projektmanagements, ja, weil es halt vieles uns abnehmen wird. Und insofern, glaube ich, kommt man als Projektmanagement Consulting und Trainings Company gar nicht mehr drum rum, sich auch mit KI zu beschäftigen.
Absolut. Und wir fahren da natürlich dann auch eine Kombination zwischen Projektmanagement-Experten und auch Software-Experten. Das heißt, wir bieten jetzt nicht alles von uns aus an, weil das kann man als Einzelperson oder auch als Unternehmen oft gar nicht anbieten. Man kennt sich jetzt bei allen KIs oder bei jeder Software im Detail aus. Das heißt, sie haben schon noch unsere Kernkompetenz, Projektmanagement, Training, Beratung, Coaching. Und dann punktuell haben wir natürlich Kooperation. Ich gebe ein Beispiel. Letztens hat ein Kunde oder eine Kundin, war das in dem Fall, mich gefragt, ja, lieber Herr Habison, wie funktioniert denn das, wenn ich einen Plan aus Microsoft Project in ChatGPT in die offene Version hochlade? Und da muss man ganz ehrlich sagen, das sind Dinge, die ich kann nicht jeden Use Case auswendig kennen. Und da gehen wir dann natürlich mit Experten hinein und sagen, ja, das kann man so und so machen, das schauen wir uns gerne an. Wir stellen dann sozusagen Experten zur Verfügung. Mhm.
Genau, wollte ich eben auch gerade eingrätschen, in eurem Seminar geht es ja auch gar nicht darum, jetzt jedes Tool vorzustellen, sondern es ist ja eigentlich ein auf höherer Ebene ein Rundumflug um die wichtigsten Dinge, aber nicht unbedingt jetzt, mit welchem Tool kann ich was genau wie machen.
Mhm, genau.
Ja? Vielleicht stellt ihr euch die Module mal vor, die Teil eures KI-Kompasses sind.
Gut, also der KI-Kompass ist in drei Module aufgebaut. Zuerst haben wir ein zweistündiges Kickoff, da gibt es Grundlagen, rechtliches natürlich ein wenig, dann Use Cases, was ist ein Use Case, was ist ein KI-Anwendungsfall, und dann haben wir auch, und das ist ganz zentral, ein Modell entwickelt.
Das nennt sich KISA, das für alle Teilnehmer extrem hilfreich sich herausgestellt hat in der, ja, im Zuschneiden und im Auswählen von Möglichkeiten, wie ich KI verwende. KISA ist ein Akronym, und K steht für die klare Zielsetzung für ein Use Case, nämlich was soll im Projekt verbessert, vereinfacht oder beschleunigt werden. Dass ich hier mal einen Auftrag zum Beispiel hernehme, Arbeitspakete mir anschaue und damit starten kann. I steht für Identifikation des KI-Anwendungsfeld und des KI-Typs im weiteren Sinn. Also was sollte die KI können Und was wird sie machen, damit diese Zielsetzung erreicht wird, damit ich hier schon mal auswählen kann, in welche Richtung es gehen soll, diese KI? S steht für Szenario im Projektalltag. Wie ganz konkret würde die KI helfen und welche Daten sind ja nötig? Was spiele ich ein in die KI? Zum Beispiel Arbeitspaketeliste in einem Excel, eine Ressourcenliste, einen Plan, ein PDF zum Rollenmodell, kann auch ein Org-Chart sein, ein Teamkalender. All dies kann hier Input sein. Und dann A steht für Auswahl geeigneter Tools. Welche KI-Tools und Apps sind da geeignet? Ob ich da jetzt zum Beispiel Copilot, ChatGPT, Notion AI oder für visuelle Darstellungen Midjourney oder Ähnliches verwende. Das sind so die Schritte, mit denen wir arbeiten, wo wir dann wirklich immer zu einem guten Ergebnis kommen.
Wenn Ihre Projekte laufen, aber der Überblick fehlt, Ressourcen überlastet, Budgets verstreut, Entscheidungen ohne klare Datenbasis sind, dann lohnt sich ein Blick auf unser Tool. TPG Project Powerpack bringt Struktur ins Projektchaos. Sie erhalten eine zentrale Projektübersicht, smarte Ressourcensteuerung und aussagekräftiges Reporting, alles integriert in Microsoft 365 und Teams. Damit treffen Sie bessere Entscheidungen auf Basis aktueller Daten, ob über Gantt-Charts, Kanban-Boards oder automatisierte Workflows. TPG Project Powerpack, damit Projektmanagement endlich wieder richtig Spaß macht. Mehr unter www.projectpowerpack.com.
Genau, das ist das Modul 1. Das schließt dann ab mit einem kurzen Ausblick auf den Teil 2. Da geht es dann wirklich ganz konkret in die KI in der Projektplanung und in der Projektsteuerung. Und da sind wir natürlich auch jetzt wieder in der Überschneidung zwischen Projektmanagement-Kompetenz und KI-Kompetenz und schauen wir ganz kurz auf die Projektmanagement-Aufgaben am Anfang, in der Mitte, am Ende, sage ich einmal salopp, weil das natürlich unterschiedliche Use Cases bedingt. Da gibt es auch eine Liste von uns von möglichen Use Cases als Vorlage mit den entsprechenden Inhalten, den Daten, die eingepflegt werden sollten, beziehungsweise natürlich auch Vorschläge für Gratis-Tools und Tools in der Bezahlversion. Das machen wir dann im Detail. Dann gibt es natürlich auch immer wieder Gruppenarbeiten beziehungsweise Anwendungsbeispiele von den Teilnehmern. Und im Modul 3 sind dann die Social Skills im Fokus. Da geht es vorrangig darum, wir haben ja vorher gesagt, es gibt so die drei Anwendungsbereiche, Automatisierung, Optimierung und Augmentierung. Da geht es halt vor allem um die Augmentierung, dass ich dann, wenn ich jetzt ein Mitarbeitergespräch habe mit einem Mitarbeiter, der sich überlastet fühlt oder wenn ich einmal zum Beispiel einen Kunden habe, der vielleicht irgendeinen Change Request hat, dass ich mich da gut vorbereiten kann.
Und in dem Zusammenhang, vielleicht wunderst du dich, warum wir gerade ein ganzes Modul für soziale Kompetenzen haben. Aber wir sind hier der Meinung, dass KI ja unglaubliches Potenzial hat, aber auch, ich habe es schon angedeutet, Risiken in sich birgt. Und vielleicht ein Beispiel dazu. Vielleicht hast du schon mal gesehen, dass Leute mit KI Musik generieren lassen. Kleine Kompositionen, sogar mit Text, da singt dann jemand und das klingt eigentlich nach einem Standard-Pop-Song eigentlich. Gar nicht so schlecht, erstaunlich gut. Was ich noch nicht gehört habe von KI, ist eine 9. Symphonie komponiert und gespielt. Und das ist, glaube ich, bezeichnend dafür, was KI besonders gut kann und was es nicht so gut kann. KI lebt von ganz vielen Daten, die eingespielt werden, statistische Modelle, die darauf basieren. Was KI nicht so gut kann, ist ein Sensorium in den ganzen Kosmos sozusagen ausstrecken und ganz viele Daten aufnehmen, wie wir sie täglich visuell, auditiv, auch sozial, Kommunikationen und Verhältnisse zwischen Menschen aufnehmen. Und der Mensch ist somit besser im Extrapolieren von Daten, besondere Dinge zu kreieren, ganz neuartige Dinge, die nicht in diese Statistik der KI reinpassen. Die KI ist extrem gut im Interpolieren. Und das ist auch so dieses große Risiko, dass wir sehen, dass ich auch da tagtäglich wirklich in Unternehmen sehe, wo Leute sagen, ich verwende jetzt KI radikal, wird super effizient. Was hier ganz oft fehlt, ist diese menschliche Komponente, die Komponente der Zusammenarbeit, der Verbesserung der Zusammenarbeit und des Outputs auf einem ganz anderen Level. Das sehen wir und das wird sicherlich in der Zukunft auch ein ganz großes Risiko werden.
Also dieses über den Tellerrand einfach auch denken und ja, diese besonderen Abzweigungen, die halt eine KI nicht machen würde, oder?
Genau. Und man kann es auf, ich will nicht sagen auf ein Wort reduzieren, aber das ist Intuition. Bauchentscheidung, Bauchgefühl. Ich bin auch ein großer Freund des systemischen Coachings und dort gibt es ja unterschiedliche Richtungen. Dann gibt es auch den großen Gunther Schmidt, der sich mit genau diesen Dingen des Unbewussten oder des Unwillkürlichen beschäftigt. Und wenn man sich auch zum Beispiel ganz große Denker ansieht, wie David Steindl-Rast, auch einen Spiritus Rector, für mich persönlich, ein Benediktinermönch, und der spricht auch immer wieder über die großen Entscheidungen oder sagen wir die großen Würfe in der Menschheitsgeschichte, sei es künstlerisch, sei es jetzt auch von technischen Innovationen, die kamen so ein bisschen, bildhaft gesprochen, über Nacht. Also wenn sich die Gedanken gesetzt haben, wenn man ein bisschen drüber geschlafen hat und gesagt, das war doch was. Also quasi diese Kristallisationspunkte. Das kann die KI nicht und das wird sie auch bis auf Weiteres nicht können.
Auch wenn die Reise in Richtung Superintelligenz geht, glaubt ihr, dass es dann möglich ist oder erstmal nicht?
Das ist insofern nicht, weil wenn wir da auch ein bisschen in die Systemtheorie abzweigen dürfen von Varela und Maturana, woher kommt ja das aus der Biologie? Vielleicht noch ganz kurz neben Niklas Luhmann kennt man ja nicht, der Begründer der Theorie sozialer Systeme, wurde von Varela und Maturana quasi auf Knien angefleht, bitte, lieber Niklas, übersetzen nicht in die Soziologie. Er hat es trotzdem gemacht, erfolgreich. Und diese Systemtheorie sagt, die Elemente, aus denen Systeme entstehen, also jetzt könnte man sagen zum Beispiel, das sind dann Mitarbeiter in einer Organisation oder es könnte auch sein, das sind Zellen in unserem Körper. Wenn wir vom Bauchgefühl sprechen, sind das dann die Zellen im Bauch sozusagen. Die sind autopoetisch organisiert. Das heißt, die sind selbst organisiert und verwenden die Dinge, die sie zur Weiterentwicklung brauchen, verwenden sie in einer geschlossenen Art und Weise aus sich selbst heraus. Und die nehmen nur die Dinge auf, die sie für ihre quasi für in ihrem System verwenden können. Das heißt, es ist eine absolute Blackbox. Und diese Blackbox zu programmieren beziehungsweise als Algorithmus zu innovieren, das bleibt uns glücklicherweise bis dato erspart. Also das heißt, das sind Dinge, die kann man nicht nachvollziehen.
Auf die Gefahren jetzt zu tief in dieses Thema einzusteigen, aber ist es nicht gerade das, wovor wir uns jetzt gerade am meisten fürchten, dass wir Blackboxen kreieren, weil wir es irgendwann nicht mehr steuern können, also dass sich die KI selbst sozusagen weiterentwickelt und wir da gar nicht mehr wissen, wie?
Ja, genau das wird ein Problem sein. Wir haben das auch ja jetzt schon, dass diese großen Datenmengen und Algorithmen teilweise nicht verstanden werden oder im Großen und Ganzen nicht verstanden werden. Wir hatten, glaube ich, im Mai den Fall, dass Grok, also die KI von Twitter, jetzt Ex, Adolf Hitlers großartigen Führer vorgeschlagen hat oder Claude sich gegen die eigene Abschaltung gestellt hat und einen Wechsel in der Version nicht haben wollte. Solche Dinge passieren, werden in der Zukunft sicherlich trotz Gegenmaßnahmen auch auftreten. Und man könnte es vielleicht nach Baudrillard eine fatale Strategie nennen, die wir hier fahren. Wir laufen hier in eine totale Übertreibung der KI. Natürlich müssen wir in diesem Ponzi-Scheme mitspielen als Unternehmen, als Organisationen, aber das ist eben auch der Anspruch, den wir haben in unserem Seminar, dass wir den Leuten vermitteln, ihr müsst interagieren, ihr könnt euch nicht nur auf die KI verlassen. Und vielleicht noch ein Beispiel dazu, Dozent Odissimus, indem wir unterrichten, lernen wir besonders stark. Wenn du jetzt überlegst, Dina, wenn wir KI super effizient benutzen im Unternehmen, wo würden wir denn noch unsere Kollegen unterrichten? Das würde total wegfallen. Jeder würde mit KI lernen, jeder würde durch KI effizient werden. Das Weitergeben von Informationen würde total wegfallen. Und da glaube ich, das ist auch so ein kleiner Aspekt, wie ein Grundverständnis für die Dinge der Welt sich reduzieren würde.
Ist es nicht so mit diesen Herstellungen von Agenten und MyGPT und so weiter, dass ich dann eigentlich doch auch als Wissensgeber da mein ganzes Wissen reinfließen lassen kann, sozusagen eine Art Parkplatz habe für mein Wissen, das dann auch wieder über die KI weitergegeben werden kann?
Sehr guter Punkt. Auf jeden Fall, glaube ich, trifft das zu, dass du hier sozusagen ein Wissen Depot aufbauen kannst, von dem andere lernen können. Menschliche Interaktion fehlt hier zwar, aber ja, es ist zumindest ein guter Ansatz, dass dein Wissen nicht verloren geht. Was dann damit passiert und in der Hybridisierung mit welchen anderen Wissensmodellen, was daraus wird, kann man natürlich zu dem Zeitpunkt nicht sagen. Mhm. Aber da hast du recht, das ist schon mal ein guter Ansatz, dass individuelles Wissen auch konserviert wird. Mhm.
Und das ist natürlich, weil du vorher gesagt hast, Dozendidiscimus, in dem wir unterrichten, lernen wir. Wir lernen auch ständig dazu, präziser zu werden. Und das ist auch immer wirklich eine Einladung an unsere Teilnehmer oder an unsere Kunden bei einer Beratung, sich wirklich über das Projekt, weil wir beim Projektmanagement und Prozessmanagement zentral sind, sich darüber wirklich präzise Gedanken zu machen, was ist denn jetzt wirklich das Ziel der ganzen Übung? Und ich gebe euch ein Beispiel oder uns ein Beispiel. Letztens mit einem Projektleiter von einem großen österreichischen Industrieunternehmen in Oberösterreich, das Stahl produziert, ich nenne keinen Namen, gesprochen. Und der hat mir dann einen Projektauftrag gezeigt und hat gesagt, nein, ich würde gerne diesen Projektauftrag mit der KI optimieren. Habe ich gesagt, ich sage jetzt irgendeinen Namen, lieber Hannes, was ist denn aus deiner Sicht das Ziel und der Zweck eines Projektauftrags? Und dann haben wir, das war dann lustigerweise der Anlass, um ins PMO, ins Projektmanagement Office zu gehen und sagen, unsere Vorlage für den Projektauftrag könnte man vielleicht optimieren. Nicht mit der KI, sondern mit Projektleitern. Und exemplarische Projekte nehmen und sagen, was braucht man denn da drinnen? Weil, was war der Projektauftrag? Der Projektauftrag war eine Liste von Anforderungen, mit einem Anfangs- und einem Endtermin, also quasi so ein Requirement-List und that's it. Da war noch gerade der Projektleiter drin, es war es waren keine Meilensteine, es war kein, warum machen wir das, es war keine
Projektorganisation. Also kein Projektauftrag einfach.
Es war kein Projektauftrag. weil wir dann über KI gesprochen haben, haben wir gesagt, naja, eigentlich müssen wir uns vorher überlegen und präzise definieren, wozu haben wir einen Projektauftrag, was ist der Nutzen, wie soll das aussehen und wie können wir dann das natürlich über unsere Projekte quasi so sinnvoll drüberlegen, damit wir dann auch Vergleichswerte haben. Das ist aus meiner Sicht schon ganz wichtig, dass man hier nicht mit der KI, so wie das ja leider bei einigen KIs ist, sowas einen Spiegel vorgehalten bekommt und glaubt, man ist super. Ja, man stellt einen Projektauftrag da hinauf in die KI und kriegt dann super, Wolfgang, schön gemacht. Und in Wirklichkeit ist das ganz was anderes und eigentlich vollkommen nutzlos. Insofern, und da wiederum wird uns die KI nicht viel helfen, wenn wir nicht langfristig wissen und gemeinsam diskutieren, wohin soll die Reise gehen, jetzt im Unternehmen.
Das bleibt der menschliche Part, ja, ist dein Plädoyer sozusagen.
Ja.
Genau, und die KI benutzt man dann für, ja, wenn man genau weiß, wohin die Reise gehen soll, was gemacht werden soll, wo die KI helfen kann, dann ist der Einsatz sinnvoll und ersetzt aber nicht das eigene Denken. Also gerade strategisch.
Genau. Also ich darf doch wieder den Roland Gares und den Grand Seigneur des Projektmanagements in Österreich, der das Projektmanagement wirklich seit den 60er Jahren fast schon in Österreich nach vorne gebracht hat, nach wie vor aktiv ist. Der hat letztens gesagt, KI im Projektmanagement ist nichts für, ich zitiere, ja, das soll jetzt nicht abwertend klingen, aber er bringt es immer auf den Punkt, ist nichts für Anfänger, nichts für Dumme und nichts für Faule. Er hat es natürlich auch begründet, Anfänger, weil man halt mit dem Projektmanagement sich auskennen muss. Man muss wissen, was ist zum Beispiel ein Projektauftrag. Nichts für Dumme im Sinne von, ich muss wirklich die Zusammenhänge auch aus dem Projektgeschäft für mich einmal klarstellen, weil sonst hilft mir die KI da gar nicht. Garbage in, garbage out. Und nichts für Faule, weil wenn ich Use Cases im Projektmanagement entwickle, was wir im Seminar ja im Übrigen machen, Mini-Use Cases, zugegebenermaßen, aber so doch immerhin, dann dauert das. Ein anderer Kunde von uns, der das machen muss, weil er in einem sehr sensiblen Bereich arbeitet, mit, also aus dem Finanzbereich, hat mir die Leiterin vom PMO gesagt, hat ein Dreivierteljahr an drei Use Cases gearbeitet, die jetzt quasi in Betrieb gehen. Mhm. Also ein Use Case im Sinne von Unterstützung von KI in der Privatkundenkreditvergabe. Mhm. Ein Dreivierteljahr, also so viel mal vielleicht, um das zu relativieren.
Um das Fleißige zu untermauern, ja.
Ja.
Genau. Ja, ja, verstehe. Wenn wir jetzt schon gerade dabei sind, bei schönen Praxisbeispielen, welches Szenario aus euren Seminaren waren denn für Teilnehmende besonders erhellend oder praxisnah? Also wo kriegt ihr immer so das Feedback, boah, das hat mich voll weitergebracht oder das werde ich jetzt auch umsetzen bei uns im Unternehmen. Habt ihr da vielleicht ein Beispiel, dass wir noch mal ein bisschen plastischer kriegen, euer Seminar?
Sehr gerne, Tina. Ein Beispiel, das den Teilnehmern sehr hilft, ist die Bewertung des Projektfortschritts anhand von Fortschrittsberichten in Arbeitspaketen, wo die Teilnehmer eine E-Mail bekommen oder einen Mitschnitt aus einem Teams-Call oder ähnliches, wo dann der Arbeitspaketverantwortliche vorstellt und berichtet, wie der Fortschritt in dem Arbeitspaket ist. Die KI kann hier sehr gut Large Language Model vergleichen, wie die definierten Ziele des Arbeitspakets sich verhalten zu diesem Bericht und hier relativ konstant eine gute Bewertung abliefern. Mhm. Auch interessant dann die Rückfragen aus der KI an den Arbeitspaketverantwortlichen, wie der Fortschritt zum Beispiel in dem in einem gewissen Aspekt ist, um hier noch eine bessere Bewertung bekommen zu können. Mhm. Ein Beispiel, anderes Beispiel, aber auch mit einem großen KW davor, nämlich Risikobewertung. Was könnte man vielleicht übersehen haben an Risiken? Was ist in vergleichbaren Themen oft als Risiko aufgetreten? Da ist es auch total hilfreich, wenn man zum Beispiel von vergleichbaren Unternehmen Jahresberichte, Investor Reports zum Beispiel rauflädt, wo ja auch oft ganz gute Risikobewertungen zu sehen sind. Mhm. Ganz aus der Gegenwart auch. Was ist bei einem Marktbegleiter ins Risiko entdeckt worden in den letzten Jahren? Und da kommen ganz gute Listen zustande von Risiken, die man natürlich auch, und das ist das große Kaviat, damit updaten muss, was ist besonders in meinem Unternehmen kritisch. Mhm. Wolfgang, hast du da noch einen Punkt?
Ja, also dem würde ich absolut zustimmen. Das, was du jetzt am Schluss erwähnt hast, ist Risikomanagement am Anfang, kann natürlich auch im Risikocontrolling verwendet werden. Dein erstes Beispiel war ja so ein bisschen aus dem Controlling heraus oder aus der Steuerung. Ich würde sogar noch einen Schritt weitergehen und würde sagen, man kann die unterschiedlichen Anwendungen wirklich auch nach den Projektmanagementphasen oder nach den Teilprozessen unterscheiden. Und am Anfang habe ich natürlich noch nicht so viel Daten im Unternehmen, da muss ich dann eher auf, oder noch nicht so viel Daten über das Projekt, da muss ich dann eher auf alte Daten oder auf allgemeine Daten aus dem Netz zugreifen. Ein schönes Beispiel war auch, und das sind ja alles legitim im Netz vorhandene Dokumente, Geschäftsberichte vom Mitbewerb. Ja, die stehen Investor Relations Seite, die müssen die Unternehmen laut Unternehmensgesetzbuch veröffentlichen, die nehme ich und die screene ich mit der KI, einfach Muster erkennen nach Projektarten. So habe ich zum Beispiel jetzt erfahren, welche nachhaltigen Projektarten die Stadt Wien seit geraumer Zeit, seit 5 Jahren fährt. Und das sind Dokumente, da sprechen wir von 2.000-3.000 Seiten, die ich dann innerhalb von wahrscheinlich 20 Sekunden auf die Projektarten, wenn ich es gut gepromptet habe, herausfiltern kann. Mhm. Und das geht echt schnell. Und dann kann ich mir dann punktuell, gerade wenn ich jetzt mit ChatGPT oder Perplexity arbeite, also ChatGPT in der Deep Research Version, in der Zahlversion muss man dazu sagen, die geben dir dann auch dementsprechend die Quellen an und dort kannst du dich überprüfen, ob das auch wirklich jetzt stimmt. Letztens habe ich wieder den aktuellen Zustand vom EU AI Act in Österreich, die Umsetzung in Österreich angesehen. Wir sind da ein bisschen, wir hinken ein bisschen hinterher, aber wir sind dran und da werden aus den Seiten des Ministeriums werden die Texte gehighlightet, werden mir präsentiert. Die würde ich sonst mühsam irgendwie über Google finden müssen und so weiter. Und das dann der Deep Research dauert ein bisschen länger, das hat 5 Minuten 22 Sekunden gedauert und ich hatte punktuell die Informationen.
Aber das ist schon natürlich kein Vergleich und das beantwortet mir eigentlich schon fast meine nächste Frage, welche Effizienzgewinne nämlich da so beobachtet werden von euch. Also wenn du jetzt von Tausenden von Seiten sprichst, kann man sich ja schon selber vorstellen, was da in 5 Minuten Research die Relation ist.
Protokolle war auch so ein Aha-Erlebnis für Teilnehmer. Ich bin vorsichtig bei diesen ganzen klassischen Protokoll-AIs wie Otter-AI und Read-AI, weil die teilweise aus meiner Sicht übers Ziel hinausschießen. Aber was man
meinst du mit Ziele übers Ziel hinausschießen?
Ja, also zum Beispiel machen die dann irgendwelche Gesichtsmimikanalysen und Charisma-Bestimmungen. Davon halte ich nicht sehr viel. Das sage ich auch immer, habe ich auch gestern wieder, wo wir ein bisschen was gemacht haben mit einem Kunden, habe ich gesagt, bitte Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Ja, das kann, der Schuss kann nach hinten losgehen. Gibt's aber, ist nicht illegal.
Also in Deutschland mit den Betriebsräten wäre das sowieso, glaube ich, nicht erlaubt. Also da darf man damit sehr
Natürlich, nur muss man überlegen, es gibt halt, was ich vorher von der Schatten-KI gesprochen habe, es gibt natürlich Möglichkeiten, diese Dinge auch, wenn es der Betriebsrat oder die Governance vorschreiben, zu umgehen. Und das ist wieder, was ich gesagt habe, die letzte Meile, Neuhochdeutsch, ne, die muss beim Mitarbeiter liegen. Der muss auch verstehen, warum er gewisse Sachen nicht machen sollte.
Ja.
Ne? Und da sind wir wieder beim Anfang, Ursprungsthema. Nein, aber was ich sagen wollte, also was man sehr leicht machen kann, Human in the Loop, man lässt einfach über Teams, man lässt einfach das Meeting mitlaufen, man sagt, okay, wir schalten die Kamera ganz bewusst aus, damit da ja nichts passieren kann. Wir kriegen eine Transkription, ich nehme die Transkription und lege sie in eine Vorlage, die ich definiert habe. Also ich sage, so schaut meine Protokollvorlage aus, bitte, und dann gebe ich ihm auch ein Beispielprotokoll der KI und sage, so, mach mir jetzt aus diesem Transkript, das sind was ich weiß, 18 Seiten, mach mir genau in dieser Struktur, wir wissen alle, wie ein gutes Protokoll aussieht, mach mir bitte da eine Zusammenfassung. Und das bestimme ich, Human in the Loop, und das geht so.
Und apropos Effizienz, das ist auch schon angedeutet, große Dokumente, wir probieren das auch aus mit unseren Teilnehmern, zum Beispiel mit einer Bezahlversion, Notebook LM von Google. Und glaube ich, du kannst hier wirklich PDFs in unbeschränkter Größe, fast unbeschränkter Größe raufladen. Und ich habe das selbst in meinen Projekten auch benutzt, zum Beispiel zu statischen Analysen, zu technischen Auskünften oder auch zu Vertragsanalysen, wo du ja doch Stunden sonst brauchst, diese Stellen zu finden, zu bewerten. Du lässt das drüber laufen und kriegst eine Herausstreichung der Punkte, wo das in den Dokumenten zu finden ist. Und dann kannst du selber nochmal bewerten, ob das wirklich das Ergebnis ist, das du gesucht hast. Da spart man wirklich Stunden.
Also hier ist dann die Hilfestellung durch die KI, dass dir die neuralgischen Punkte angestrichen werden und du nochmal gucken, drüber lesen musst, natürlich um zu gucken, ist es jetzt, stimmt das jetzt? Weil ich meine, gerade bei Vertragsgeschichten, die sind ja wirklich dann auch kritisch. Da kannst du ja nicht, wenn die KI dann Fehler macht, dann bist du ja auch, sitzt da mit im Boot, ne? Also du bist ja dann schuld.
Das stimmt. Allerdings, Wolters Kluwer hat zum Beispiel schon vor einem Jahrzehnt mit Predictive Law begonnen, wo KI-Modelle dazu benutzt worden sind, den Ausgang von Rechtsverfahren vorherzusagen. Das ist natürlich jetzt auch noch viel weiter und ich bin der Überzeugung, ich habe selbst auch schon gesehen, dass Vorhersagen für rechtliche Situationen von der KI auch schon äußerst gut erfolgen.
Okay.
Allerdings, wie du gesagt hast, Tina, man braucht auf jeden Fall die menschliche Prüfung. Es können hier Dinge übersehen worden sind, ganz brutal vergessen worden sein, nicht reingeladen worden sein. Das braucht es immer noch.
Vielleicht hier noch ein kurzer, wirklich hilfreicher Hinweis zum Projektcontrolling, wenn ich das wieder ein bisschen zum Controlling, zum Projektmanagement bringen darf. Wenn wir hier, also Controlling hat ja die zentrale Frage, wie gehen wir mit Abweichungen im gesamten Projekt um? Das Ergebnis von Controlling sind immer irgendwelche Maßnahmen. Oder anders gefragt, was passiert, wenn wir so weitermachen wie bisher? Und früher haben wir uns im Controlling-Workshop mit Teams hingesetzt, mit den Teammitgliedern, haben das analysiert und haben dann eben Predictive Analysis, haben überlegt, was könnten passieren, wenn wir das so machen? Ja, was könnten passieren, wenn wir da dem Kunden da ein zusätzliches Angebot machen? Was könnte passieren, wenn wir am Dreieck dort, ne, Scope, Time, Budget dort und dort drehen? Und das sind viele Stunden auf diese möglichen Szenarien entfallen. Jetzt kann ich der KI aufgrund der vielen Daten, die, wenn sie die qualitätsvoll hat, gefüttert worden ist, kann ich die Daten geben und sage, mach mir eine Szenarioanalyse, was passiert, wenn wir so weitermachen bisher, in fünf Varianten von Best Case auf Worst Case, berücksichtige folgende Wechselwirkungen zwischen Leistung, Zeit, Ressourcen, vielleicht auch dann noch Kommunikation, vielleicht Risikomanagement, bla bla bla, und wirf mir deine Schätzung, suche im Netz nach ähnlichen Projekten, wirf mir deine Einschätzung aus, welcher Case welche Wahrscheinlichkeit hat. Und das ist natürlich jetzt nicht die Grundlage für irgendeine Entscheidung unmittelbar. Aber ich kriege eine Menge an Möglichkeiten, die ich dann im Team diskutieren kann. Das kann ich als Projektleiter vorbereiten und ich gehe genau mit diesen vorbereiteten Szenarien, gehe ich in meinen Controlling-Workshop, frage dann die Einschätzung der Teammitglieder und bin innerhalb von einer Stunde dort, wo ich vorher nach 5 Stunden
war. Ja, macht Sinn. Klar. Du fängst nicht auf der grünen Wiese an, sondern du hast schon mal ganz, ganz tolle Arbeitsgrundlage geschaffen.
Und die Teammitglieder sind alle super dankbar. Natürlich muss ich dir nur noch sagen, wie ich das gemacht habe und wie der Use Case aussieht. Aber weil es erspart den Leuten Zeit. Und das ist jetzt meine Ursprung. Also Controlling ist ja die Aufgabe von der Projektleitung. Ja? Das macht ja kein Controller oder das macht ja nicht der Projektauftraggeber. Oft glauben ja Leute, das macht auch. Nein, das ist Projektcontrolling ist zentrale Aufgabe des Projektmanagers und der Projektmanagerin.
Wenn wir jetzt mal zum Schluss kommen, wo entwickelt sich denn eurer Meinung nach das Thema KI im Projektmanagement hin? Also was ist so eure Vision davon oder was seht ihr kommen?
Ich glaube, es wird sich konsolidieren. Wir sind jetzt in einer Phase, gibt es noch relativ viel Wildwuchs in Unternehmen, in der Wahrnehmung von den Möglichkeiten und das wird sich, ich glaube, das ist jetzt eine persönliche Einschätzung, auch aufgrund rechtlicher Rahmenbedingungen, die gesetzt werden und die auch überprüft werden, wird sich's dementsprechend einschränken. Das heißt, wir werden dann aus diesem sehr breiten Flussdelta werden wir wieder in schmäleres Gewässer kommen. Das wird natürlich auch gewisse Möglichkeiten beschränken. Das ist ja auch gut so, wird allerdings dort, wo wir dann die Möglichkeiten ganz klar umrissen haben, wenn wir bei dem Bild des Flusses bleiben, wird doch relativ ein flottes kleines Gewässerchen werden, wo es gut dahin geht. Und da werden wir uns dann professionalisieren.
Wenn es sich in der Außenwelt, in den Anbietern konsolidieren wird und im Regulatorischen ebenso, wird es im Unternehmen proliferieren, denken wir noch. Es wird sich weiter verbreitern. Die Mitarbeiter werden mehr und mehr kompetent werden in der Nutzung von KI, werden es mehr und mehr benutzen. Große Chancen, mehr Effizienz, besser werden. Aber eben, wie schon 2-3 Mal angedeutet heute, wir laufen dann immer mehr in die Gefahr, dass wir hier in eine intellektuelle Reduktion kommen, in eine Reduktion von Innovation eventuell auch. Also die Kosten von dieser Effizienzsteigerung werden langsam sichtbar werden. Aber davor wird es noch richtig breit werden. Vielleicht werden auch Mitarbeiter das Unternehmen oder die Unternehmen verlassen müssen. Wir sind jetzt nach wie vor nicht in einer aufblühenden Wirtschaft. Wir haben reale Probleme. Wir haben Kostendruck, signifikante Einsparungsansätze, die umgesetzt werden müssten. Und da werden wahrscheinlich auch ein paar Mitarbeiter gehen müssen. Also das sehen wir auch schon so.
Natürlich, das ist dieser alte Spruch, nicht? Es wird nicht KI unsere Arbeitsplätze ersetzen, es wird jemand den Arbeitsplatz ersetzen mit KI-Kompetenz. Das ist auch nicht von mir. Ja, also die Mindset, ja, dieses Open-Minded, dieses Growth-Mindset, wie es so schön heißt, das wird aus meiner Sicht eine ganz zentrale Qualifikation von in Unternehmen werden. Junge Mitarbeiter wachsen mit dem auf, die kennen das sehr gut, die sind das sehr flott im Umgang. Also wenn wir da nicht dranbleiben und auch, das ist auch eine Generationenmanagement-Sache, das ist auch eine Recruiting-Sache, also das betrifft wirklich die ganze Unternehmensstruktur und Organisation. Wenn man da am Ball bleiben möchte, und ich sehe das eigentlich sehr positiv, da muss man halt sich im Management mit dieser Thematik ernsthaft auseinandersetzen.
Wenn ihr Projektmanager oder Projektmanagerinnen motivieren wollt, welche Zusammenfassung, welchen Hauptnutzen würdet ihr ihnen mit auf den Weg geben? Also was soll ich jetzt aus dieser Episode hier für mich mitnehmen? Kurze last famous words
ja,
für euch.
Klein beginnen, neugierig bleiben und nicht zu früh aufgeben.
Ja, viele Ansätze fahren, viele Use Cases damit ausprobieren und an den Prompts arbeiten.
Sehr schön. Dann danke ich euch für eure Zeit, für die vielen Ausführungen, Beispiele und eben diesen guten Einblick in euren KI-Kompass. Wir haben ihn ja auch ein bisschen noch über den Tellerrand geguckt und auch andere Themen besprochen. Vielen Dank dafür. Und ja, also ich wünsche euch weiter viel Spaß beim Weiterentwickeln. Der wird sich ja auch immer weiterentwickeln, der KI-Kompass. Und viel Erfolg bei euren Seminaren und gerne mal zu einem anderen Thema wieder im Podcast bei uns.
Danke, Tina. Hat sehr viel Spaß gemacht.
Vielen Dank dir, Tina, und auch weiterhin euch alles Gute.
Danke. Tschüss.
Tschüss.
Sie haben Feedback zur neuen Folge? Dann schicken Sie uns eine E-Mail an podcast@theprojectgroup.com oder kommentieren Sie einfach direkt unter den Shownotes. Und natürlich, wenn Ihnen die Folge gefallen hat, geben Sie uns gerne 5 Sterne auf Ihrer Podcast-Plattform und abonnieren Sie uns. Vielen Dank und einen wunderschönen Tag.